der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörenden, liebe Podcast-Willigen, liebe Podcast-erregten Menschen dort draußen. Hier ist Lucke und Hengstmann, der Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und es zwinkert sich so schlecht allein, deshalb begrüße ich am anderen Ende unserer Videokonferenz in Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Guten Morgen, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian. Hallo, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Ja, und du bist ja so ein Barometer für die Uhrzeit des Tages, je tiefer die Stimme. Bist du früher am Tag? Also wir haben jetzt ungefähr 2 Uhr morgens, laut deiner Stimme.
Das kann man so sagen, Tilman. Nein, wir haben natürlich jetzt anstrengendes Premierenwochenende hinter uns, da leidet natürlich auch die Stimme drunter. Aber dazu vielleicht mehr in unserer regulären Folge am Donnerstag. Wir begrüßen euch zur Europawahl-Spezialausgabe Lucke und Hengstmann. Der Tilman hat viel vorbereitet, weil er hat wenig Freunde und viel Zeit.
Ja, es wurde immer interessanter, sage ich mal so, beim Recherchieren. Und da habe ich Sebastian überredet. Genau. Wir können das nicht alles in einer regulären Folge erzählen. Also es steht die Europawahl an, 27 Länder, im Grunde 27 verschiedene Wahlen. Also du kannst wohl sagen, dass wir nicht 27 Folgen machen.
Ach, da würde es mich auch noch zu kriegen.
So, fangen wir an. Du dachtest gerade ernsthaft drüber nach, dass ich das vorgeschlagen hätte. Nein, also fangen wir an.
Fangen wir von vorne an, wir fangen bei der Historie an. Das heißt, seit wann gibt es überhaupt das Europäische Parlament und Hashtag, seit wann gibt es Wahlen zum Europäischen Parlament? Wir könnten natürlich jetzt anfangen, seit wann gibt es überhaupt die Europäische Gemeinschaft, wie es ja früher noch hieß.
Oder noch ärger hieß es die europäischen Gemeinschaften. Also genau. Wir fangen tatsächlich mal bei Null an. Also es gab den Schumann-Plan am 9. Mai 1950. Der französische Außenminister, spätere Regierungschef Robert Schumann, nicht verschwippt und verschwägert mit unserem, also der war im Grunde...
Ich wollte gerade sagen, war der nicht Pianist?
Genau, also der war aus Lothringen. Und dadurch war er durchaus auch zur Zeit seines Lebens gelegentlich mal Deutscher gewesen, also vor 1918.
Der ist immer noch Deutscher.
Und also der konnte dann besonders glaubwürdig für diese Aussöhnung eintreten und hat also diesen am 9. Mai, das ist ja der heutige Europatag, nicht zu verwechseln mit dem 5. Mai, das ist auch der Europatag, allerdings des Europarates, weiß ja jeder, also vorgeschlagen, die sogenannte Montanunion zu gründen. Also eine Wirtschaftsvergemeinschaftung nur des Sektors Stahl und Kohle, oder Kohle und Stahl, EGKS, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dann wurde die gegründet durch den Vertrag am 18. April 1951, in Kraft getreten ein Jahr später, von 6 Staaten, also Italien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg.
Also die Klöpse, die auch heute sozusagen noch das Sagen in der EU haben.
Naja, also bei Luxemburg ist tatsächlich interessant, die haben ja überdurchschnittlich viel zu sagen. Jetzt der aktuelle Spitzenkandidat der Sozialdemokraten europaweit ist ja Luxemburger.
Mhm. Sag ja, den Namen. Ist eine Verbesserung.
Sag den Namen. Nein, brauchst du nicht. Den weiß er selber nicht, glaube ich.
Ja, genau. Nein, aber das ist ja schon eine Verbesserung zum letzten Mal. Timmermans war ja Belgier oder Holländer? Ich habe es schon wieder vergessen.
Timmermans war Holländer, genau. Also,
genau, aber also tatsächlich, das ist ja wirklich schon schlimm.
Es gab so viele Luxemburger an der Spitze der EU-Kommission wie noch aus keinem anderen Land, nämlich 3.
Ja, genau.
Also jeder Luxemburger wird statistisch irgendwann Kommissionspräsident.
Super. So weiter.
Weiter, genau. Also das sind die 6 Gründungsstaaten und die haben sich eine gemeinsame Versammlung, wie es hieß, gegründet 1952, auch kurz nach dem Inkrafttreten des Vertrags, kamen dann also ein paar Delegierte aus den Ländern zusammen.
Aber es war eine reine Wirtschaftsunion und es verstanden auch nur wirtschaftliche Interessen. Und
genau, es gab eine Montanunion-Kommission, die war in Luxemburg, nicht in Brüssel. Also Luxemburg war sozusagen am Anfang das Zentrum des Geschehens unter Jean Monnet. Das war so ein bisschen der Gehilfe von Schumann, also so ein eher so ein politischer Beamter, der aber auch dann wirklich sozusagen ideologisch der eigentliche Vater Europas war.
Also eine Art Staatssekretär.
Und der wurde dann Kommissionspräsident für diese EGKS-Kommission. Und es gab also 78 Delegierte oder Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten, wurden die delegiert zwischen 4 und 18 Abgeordnete. Das heißt, auch schon wie heute gegliedert, kleine Staaten schicken natürlich weniger und größere mehr. So, dann ging es weiter. Dann kam also 1957 kamen die römischen Verträge hinzu. Das ist deswegen Plural, weil es zwei Verträge waren. Die Euratom, also Europäische Atomgemeinschaft, schien damals ganz wichtig, weil das ja das Paradies der Zukunft war. Die Energieversorgung für immer gesichert und überhaupt kein Risiko, kennen wir alle. Die gibt es ja heute noch, die Euratom. Und es gibt dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.
Die EWG.
EWG, genau.
Daraus wurde ja deine Fernsehshow mit Hans-Joachim Kulenkampff.
Ja, also das war Absicht, dass die auch EWG hieß.
Genau.
Einer wird gewinnen. Und es gab aber weiterhin diese Kommission von Monet, oder das waren dann andere Leute, die geleitet haben. Also es gab sogar auch nicht, Euratom hatte auch noch eine eigene Kommission und die EWG hatte den Kommissionspräsidenten Walter Hallstein, ein Staatssekretär aus Bonn, aus Deutschland, der ja dafür bekannt war, die sogenannte Hallstein-Doktrin vorher in Bonn formuliert zu haben, nämlich dass sozusagen die Bundesrepublik Deutschland Beziehungen nicht zu Ländern unterhält, die die DDR anerkennen.
Genau.
Das konnte ja bis Ende der 60er Jahre auch durchgehalten werden. So, also es gab also jetzt drei Institutionen statt zwei ab 1. Januar 1958 und das Parlament.
Die hatten auch quasi nichts miteinander zu tun.
Nee, also eigentlich nicht. Es waren halt dieselben Staaten, alle sechs, aber es waren getrennte Strukturen.
Genau.
Das hat man aber nach Brüssel dann quasi. Also die EWG hat man nach Brüssel gesetzt, aber in Luxemburg saß immer noch die EGKS. Und irgendwann hat man dann gesagt, ja, wir nehmen das euch jetzt weg, dafür kriegt ihr den Gerichtshof. Diese ganze Justiz der EU sitzt ja deswegen in Luxemburg, weil man denen das kompensieren musste. Und 1958 wurden gleichzeitig auch noch die Zahl der Parlamentarier aufgestockt. Also das waren dann 142, auch aus diesen sechs Staaten, also zwischen 6 und 36.
Aber es waren nach wie vor Delegierte.
Genau, also es waren, also die Frage, ab wann sich das Europäische Parlament Europäisches Parlament nannte, das ist eher so ein informeller Titel gewesen, den die eigentlich immer schon sich selber gaben. Hm. Es hieß aber Parlamentarische Versammlung. Hm.
Aber es gab noch keine Wahlen.
Nee,
das
genau.
Ist ja das, was jetzt für mich spannend ist.
Genau. Dann kam erstmal die erste Norderweiterung, also Großbritannien, Irland und Dänemark, mit einer Aufstockung der Sitze. Und dann hieß es 1976 im Rat, also die Staats- und Regierungschefs haben gesagt,
den Europäischen Rat gab es trotzdem immer schon.
Also den gab es quasi, also Gipfeltreffen gab es ja schon immer, aber früher waren die nur alle paar Jahre und 1900, eigentlich mit der Norderweiterung hieß es dann so, wir müssen uns jetzt regelmäßig treffen, weil wir auch 9 Leute geworden sind statt 6 und ich glaube, die erste offizielle Ratssitzung als solche ist dann 1975 passiert mit diesem halbjährlichen Zyklus, also der Rat hat ja jeweils einen Vorsitz. Man muss sich das so vorstellen, der Europäische Rat, das sind ja die Staats- und Regierungschefs und die sind nicht identisch mit dem Rat der Europäischen Union, das sind jeweils die einzelnen Fachminister mit ihren Kollegen, die sich...
Trotzdem ist es, also um es jetzt mal grob zu sagen, so eine Art Bundesrat, ne? Da ist es ja auch so, es ist ein Bundesrat, der Vorsitz des Bundesrates jedes Jahr, einmal im Jahr, also...
Einmal im Jahr wechselt.
Ja. Ja, im Prinzip einmal im Jahr, das geht ja mal von Oktober bis November, ne? Also diese Legislatur.
Umgekehrt. Sonst wäre es ein sehr kurzes Jahr.
Ja, natürlich, von November bis Oktober.
Genau, und in der EU ist es halt so, da wechselt der Vorsitz halbjährlich, also immer...
Wechselte?
Nee, das gibt es tatsächlich immer noch.
Ach, das gibt es sogar immer
noch? Ja, das ist
nur
halt...
Ja,
so ein bisschen verwirrend. George Bush war mal zu Besuch in Brüssel. Dem wurden dann alle wichtigen Leute vorgestellt. Damals gab es ja noch nicht diesen Oberratspräsidenten, den es heute gibt, sondern
genau,
gab es halt den Regierungschef des Vorsitzlandes. Und dann gab es noch irgendwie den Präsidenten des Außenministerrates, Präsident EU-Parlament und was weiß ich. Und dann sagte er einfach, oh, you have got a lot of presidents in here. Weil in den USA gibt es halt genau einen Präsidenten. Da gibt es auch nichts sonst. Die meisten Unternehmen haben ja auch keine Präsidenten oder Vereine oder so. Also es ist nicht verboten, aber er ist halt der Präsident und das gibt es hier nicht. Naja, und also manchmal hatte er so Sternstunden. You've got a lot of presidents in here. Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union oder Gemeinschaften wechselt eben halbjährlich und zwar bis in die 90er Jahre hinein alphabetisch, also nach der Sprache des jeweiligen, nach der eigenen Landessprache, also sozusagen Deutschland mit D, war vor
England. Naja. England, ich weiß.
Aber vor Griechenland, Ellas mit E. Also Griechenland war vor Frankreich mit F. So kann man sich das vorstellen. Das wurde auch durchgehalten. Und ich wollte sagen, der Rat der EU, das sind die Fachminister, und die gibt es ja immer noch, und die haben die haben noch diesen Vorsitz. Also deswegen trifft sich auch immer der Rat eben oft in Luxemburg oder Brüssel, aber auch manchmal in dem Heimatland des jeweiligen Vorsitzes. Die EU ist irgendwann dazu übergegangen zu sagen, wir machen unseren Regierungschefs keinen Chef mehr, sondern wir haben eben diesen zweieinhalbjährlichen Ratsvorsitzenden, der dann auch wiedergewählt werden kann, also Charles Michel 2019, dann nochmal Wiederwahl 2022. Und
vorher war es ja Donald Tusk, ne?
Genau, also da hat man gesagt, traditionell soll es einer sein, der vorher ein Land geführt hat. Also das nur dazu. Und der Rat hat aber immer schon das Sagen gehabt. Und der hat 1976 gesagt, so, jetzt wollen wir mal wählen lassen. In 2 Jahren, dann sind 3 Jahre draus geworden, also die erste Wahl vom 7. bis 10. Juni 1976 in 9 Staaten. Und gleichzeitig hat man auch noch die Zahl der Abgeordneten deutlich aufgestockt. Also es wurden dann 410, vorher waren es unter 200. Also die größten Länder bekamen 81, und da hat man sich auch nicht groß aufgehalten mit Abstufung bei den größten. Also man hat gesagt, die 4 größten Länder haben alle gleich viel. Also Bundesrepublik, Frankreich, Italien und Großbritannien. Da machen wir jetzt keine Unterschiede.
Na, da ist Deutschland das einzige Land, was Nasse macht, ne? Weil wir haben ja 20 Millionen mehr jeweils.
Ne, damals ja noch nicht. Damals war es tatsächlich alles ungefähr 60 Millionen.
Echt, ja?
Ja, das war ziemlich gleich.
Ach so, ja, logischerweise, weil die DDR ja noch nicht dabei war, ja.
Genau, und dann kamen die Erweiterungen nach Süden und so weiter, und irgendwann was ja zwischendurch passierte, die EG wurde gegründet 1967, sozusagen die Vereinheitlichung der 3 Institutionen, aber die liefen trotzdem, also die gibt es nach wie vor, diese Euratom zum Beispiel, die EGKS, die von 1952, die ist aber nach 50 Jahren ausgelaufen, 2002, das hat dann keiner gemerkt, weil das vollkommen egal war, aber die gibt es tatsächlich nicht mehr. Aber die EG, also deswegen waren es auch Plural, die europäischen Gemeinschaften, und ich glaube, der einzige Ort, wo die noch existieren, sind auf den Zigarettenpackungen.
Wo drauf steht, die EG-Gesundheitsminister warnen.
Oder ich glaube sogar der EG-Gesundheitsminister warnt, oder?
Ist es nein, sogar? Die EG-Gesundheitsminister. Ja, genau.
Okay, also das ist so ein Überbleibsel, da gibt es die noch. Da gab es mehrere kleine Vertragsänderungen, und 1991 beim EU-Gipfel in Maastricht, damals eben im Vorsitzland Niederlande, im zweiten Halbjahr 91, kam dann die Idee auf, wir wollen das noch deutlicher vereinheitlichen, wir wollen eine Europäische Union, zugleich eine Wirtschafts- und Währungsunion haben, die ja dann mit dem Euro verwirklicht wurde ein paar Jahre später. Und seit 1. November 1993 heißt es eben Europäische Union. Ist einfach nur ein weiterer Hut, der über das Ganze drüber gestülpt wurde.
Okay, aber dann lass uns jetzt bitte nochmal zum parlamentarischen Geschäft kommen. Ich finde das ganz gut. Also das heißt, die erste Wahl zu einem irgendwie gearteten Europäischen Parlament war wann?
1979.
Okay. Und da sind die Menschen in diesen, damals hatte die EG wie viele Mitglieder?
9.
Und da sind die Menschen in diesen 9 Staaten am gleichen Tag, zum gleichen Zeitpunkt zur Wahl gegangen.
Nee, genau, es gibt einen Zeitraum, nämlich Donnerstag bis Sonntag. Das war damals der 7. bis 10. Juni, das wird nachher noch wichtig. Also die meisten Länder wählen sonntags, manche wählen an 2 Tagen, zum Beispiel Italien wählt Samstag und Sonntag. Traditionell immer die Niederlande und das Vereinigte Königreich haben immer den Donnerstag, wobei die Niederlande bei sich zu Hause ja immer mittwochs wählen. Aber das war dann sozusagen der Kompromiss, ja, wir wollen es nicht noch einen Tag länger machen, macht's mal donnerstags. In Irland ist Freitag der traditionelle Tag, dann gibt es noch ein paar Länder wie Tschechien und Lettland, die samstags wählen, aber eigentlich alle anderen am Sonntag.
Genau.
Gut. Und das heißt, und man darf auch erst offizielle Zahlen rausgeben, wenn die Wahllokale im letzten Land geschlossen sind.
So, in welchem Turnus wurde damals festgelegt? Also wie lange war die erste Legislatur?
Die war 5 Jahre. Also
das gleich von Anfang an 5 Jahre, und das blieb dann auch.
Gleich von Anfang an, und die Regel für den Wahltag ist, Donnerstag bis Sonntag, und zwar an Tagen, die in diesen Zeitraum der ersten Wahl fallen. Also sozusagen, ob wir jetzt der 7. bis 10. Juni entweder ein Donnerstag oder ein Sonntag ist oder dazwischen. Und das geht genau auf, denn entweder ist der 7. Juni ein Sonntag, dann wird an dem Tag gewählt und drei Tage vorher. Oder der 10. Juni ist ein Donnerstag, dann wird an dem Tag gewählt und die drei Tage danach. Das heißt, der Wahlsonntag ist immer zwischen dem 7. und 13. Juni. Es gibt allerdings Ausnahmen, wenn Pfingsten ist oder so, wenn der Rat das Wahldatum verlegt. Das kann er aber, also das kann er machen mit qualifizierter Mehrheit. Das ist allerdings bisher nur viermal vorgekommen. Es hatte dann was mit Pfingsten zu tun. Was ja
schon amtlich vieles.
Ja, aber es hatte was mit Pfingsten zu tun. Dann hat man es eben entweder nach hinten oder nach vorne gelegt.
Okay, aber jetzt mal zurück zum Thema. Also wir haben dieses gewählte Europäische Parlament. So, ich vermute, die konnten über die Kaffeesorte in der Kantine der IKGS entscheiden, mehr nicht.
Ziemlich genau. Also das musste sich immer weiter mehr Rechte nach und nach erkämpfen. Und dieser, das war dann.
Entschuldigung, die Frage ist dann, warum gibt es dieses Parlament dann überhaupt?
Ja, das ist natürlich ein Grund haben. Ich weiß nicht, warum das. Also, es stand halt in dem Gründungsvertrag der EGKS schon drin. Wahrscheinlich war es ähnlich wie heute. Also, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. So ein bisschen die Honoratioren wegloben. Der erste Präsident.
Ja, aber das hätte man ja weiter
Paul-Henri Spaak aus Belgien, so ein älter Statesman, der dann unbedingt.
Ja, aber das hätte man ja auch weiter mit Delegierten machen können. Dafür hätte man ja jetzt nicht das Volk zur Urne peitschen müssen.
Ach so, das meinst du. Ja, also die wollten halt einen Schritt vorangehen, weil die 70er Jahre, das nannte man Eurosklerose, also so ein bisschen Verknöcherung, Versteinerung. Nach diesem Beitritt von Großbritannien hieß es, hat man gemerkt, wen man sich da an Bord geholt hat. Und die haben ja,
I want my money back.
Ja, genau, die war ja noch nicht dran.
Aber trotzdem,
es gab 1975 sogar ein Austrittsreferendum. Da wäre der Brexit schon passiert, wenn sie es dafür gestimmt hätten. Das war das erste Referendum der Geschichte Großbritanniens und dann 2016 das zweite. Das ging ja anders aus. Aber da hat man gemerkt, so, jetzt geht es ja doch gar nicht mehr so doll voran, wie wir es eigentlich mal geplant hatten. Also diese Europäische Politische Union, wie man damals sagte, die war irgendwie out of...
Aber das Ziel war schon, die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen.
Was heißt das Ziel? Also das, so eine Präambel von so einem EU-Vertrag liest sich natürlich sehr blumig. Aber was dann ganz konkret die Leute wollen, die das verhandeln, das bleibt ja offen oder das ist halt verschieden. Aber dieses, wir wollen das und das, steht dann immer in der Präambel und das ist letztlich auch nichts
genau,
wert.
Genau, das ist ja auch, ja, aber es gibt ja, also gerade wenn man das jetzt betrachtet, ich meine 1979, das sind ja jetzt im Prinzip auch schon fast 45 Jahre. Also das ist ja, also sind 45 Jahre. Okay, dann kommen wir jetzt mal zurück. Das war also die erste Europawahl, dann gab es ein Europäisches Parlament und das hatte nichts zu entscheiden, außer sich selbst. So, und das dümpelte ja, also wenn du rechnest, 79, dann die nächste 84, dann die nächste 89, so. Und dann kam ja die deutsche Einheit.
Genau, also da gab es dann, wurde dann für eine Übergangszeit quasi Beobachter aus dem Bundestag aus Ostdeutschland entsandt. Also die wurden nicht nachgewählt oder so in Ostdeutschland, sondern da hat man gesagt, das dauert jetzt zwar noch vier Jahre, aber die hatten tatsächlich kein Stimmrecht vier Jahre lang, sondern sie saßen nur als Beobachter im Parlament.
Gut, okay, gehen wir auf Maastricht ein.
Übrigens, ja, übrigens die Berliner zur Zeit der Teilung, wie im Bundestag auch, wurden nicht direkt gewählt, sondern vom Berliner Abgeordnetenhaus und allerdings waren sie im Europaparlament durchaus stimmberechtigt. Sie waren eben Teil dieser 81 Deutschen, also Westdeutschen, gab es drei Westberliner, die gleichberechtigt waren, aber anders gewählt wurden. So.
Und sich da immer benommen haben wie Sau, weil es Berliner sind.
Ja, ach, das war Willy Brandt meistens. Und das waren das war noch die Zeit der Doppelmandate. Deswegen, wie du sagst, also gar nicht so wichtig. Und du kannst einmal im Monat danach nach Straßburg und Brüssel fahren, kannst aber in Bonn weiter dein Mandat ausüben. Das war damals durchaus üblich, dass nationale Parlamente, dass sich das überschnitten hat.
Und deswegen auch im Prinzip die Orte, weil das von Bonn gar nicht so weit weg ist.
Ja, also Straßburg war halt, war in den Gründungsverträgen schon drin, dass man irgendwas in Frankreich haben wollte. Und das ist ja heute das große Problem. Die ganzen Abgeordneten haben überhaupt keinen Bock auf diesen sogenannten Wanderzirkus. Das müssen ja LKWs voller Akten immer. Also es ist so, die Sitzungen sind vertraglich festgelegt, dass es quasi 12 Sitzungswochen in Straßburg gibt. Mit jeweils vier Tagen, also 48 Sitzungen und ungefähr, also mindestens 6 Sitzungen in Brüssel. Ich habe mal nachgeguckt, 2023 gab es genau 48 Sitzungen, also 12 Sitzungswochen in Straßburg und 10 Sitzungen in Brüssel. Dafür gibt es eben diese zwei komplett ausgestatteten Plenarsäle.
Super. Ja. Auch das wird sich vermutlich, aber wir können ja über Zukunftsaussichten können wir ja später reden. Jetzt die Umwandlung oder die Herauszählung von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union. Hatte das was mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zu tun oder war das sowieso geplant?
Wahrscheinlich beides. Wie das oft so ist, dann kommt der Zufall und macht so eine Euphorie. Aber zunächst ging es ja mal nicht um die Osterweiterung. Das heißt, also
das ist ja klar, aber die Europäische Union ist ja was anderes als die europäischen Gemeinschaften.
Genau, also das gab nochmal einen Schub nach vorne mit Jacques Delors, der kürzlich verstorben ist, dem legendären Kommissionspräsidenten, der hat es vorangeschoben. Und wahrscheinlich war es eben tatsächlich diese Anfangseuphorie von Anfang der 90er Jahre, wo man gesagt hat, so jetzt nutzen wir die historische Chance, auch aus uns ein bisschen mehr zu machen. Und auch dann gab es ein Jahr später die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Also da hieß es, wer kann hier überhaupt Mitglied werden? Das muss rechtsstaatlich, demokratisch und so weiter sein. Das heißt, es war vorher auch so gewesen. Aber es gab ja auch auf dem westeuropäischen Kontinent, Spanien, Portugal, Griechenland, gab es ja Länder, die Diktaturen waren und die sich dann in den 70er Jahren davon befreit haben und erst nachdem eintreten konnten. Also es war inoffiziell galten diese Kopenhagener Kriterien immer schon, anders als bei der NATO. Da waren ja diese Diktaturen auch Mitglied. Das ist natürlich auch nochmal in Richtung Osteuropa, Mittelosteuropa gewesen, das Signal, ja, macht mal was bei euch und dann gibt es als Belohnung die Mitgliedschaft. Dass das aber dann noch bis 2004 dauerte oder in manchen Fällen noch länger, das war dann doch erstaunlich, weil wahrscheinlich hätten die meisten damit gerechnet, dass es schneller geht.
Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Maastricht auch sozusagen, egal, lass mal weitermachen. Also das ist ja also ich bin ja sozusagen gedanklich, politisch und du wahrscheinlich auch ja nie, habe ich ja nie in den europäischen Gemeinschaften gelebt. Ich habe ja immer in der EU gelebt. Naja, 92, ja, also das ist ja, da war man ja noch Quark im Konsum.
Ja, ob das, das ist wie wenn man so ein Datum schreibt am Anfang Januar, dann nimmt man aus Versehen noch das letzte Jahr, ab wann man jetzt genau sagt EU statt EG, das war wahrscheinlich in den Nachrichten auch manchmal noch verwechselt worden oder so, aber tatsächlich so. Ist es ja auch, also das Gebilde ist ja das gleiche geblieben. So.
Okay, aber auf jeden Fall geht es ja immer mehr und immer mehr und immer mehr in Richtung Vereinigte Staaten von Europa, so. Und wir haben jetzt im Prinzip, die EU hat sich ja nie zurückentwickelt.
Außer mit dem Brexit, das könnte man sagen, oder man könnte sogar sagen, sie hat es nach vorne entwickelt.
Das war auch nochmal ein Schritt nach vorne. Naja, ich meine, das Ziel ist ja im Prinzip auch jetzt, gerade wenn du siehst, dass der Bekloppte da in den Staaten vielleicht wieder Präsident werden könnte, aber darüber reden wir mal bitte in unserer regulären Folge. Dass natürlich ein großes, zumindest wirtschaftspolitisches Gegengewicht auf der Welt zu schaffen ist, ist natürlich klar. Und der liebe Kollege Ingmar Stadelmann hat in einem seiner letzten Programme, kommt er als Zugabe raus und sagt zu den Leuten so in der ersten Reihe, also guckt so in sein Publikum und sagt, nennen Sie mir mal Vorteile der EU. Und dann kommt immer Bab und dann sagt einer hier, weiß ich nicht, keine Grenzen und Geld und so. Und irgendwann sagt immer irgendwer Frieden. Und sagt, ey, muss ich hier bis zur dritten Reihe warten, bis einer auf den wichtigsten Grund kommt. Frieden, schönen Abend noch. So, naja, du darfst nicht vergessen, ganz Europa lag 2000 Jahre lang miteinander im Krieg.
Genau.
Und jetzt wird das vermutlich nicht mehr passieren.
Ja, und das hat man richtig gemerkt bei der EGKS, also diese Verschränkung, die Franzosen wollten natürlich zuallererst diese Kontrolle über die westdeutsche Stahlindustrie haben. Und haben gesagt, ja, wir wollen die Kontrolle nicht für uns haben, sondern wir wollen, dass jemand, eine Kommission diese Kontrolle hat, weil wir Angst davor haben, dass da eine Wiederaufrüstung passiert gegen uns. Dass man später die Aufrüstung aus anderen Gründen gemacht hat, ist ja klar. Mhm. Aber das war eben damals auf jeden Fall der Hauptgrund. Und heute kann man, wenn man eben zu arg darüber meckert, das ja oft vergessen, dass das der Hauptgrund ist und nach wie vor ist. Es ist ja ein Krieg zwischen EU-Staaten, ist ja selbst Ungarn würde ja, selbst wenn sich es noch weiter nach unten entwickelt, nicht die Nachbarstaaten angreifen, obwohl Ungarn ja auch ähnlich wie Russland immer denkt, uns wurde alles weggenommen. Also die könnten jetzt in Rumänien einfallen oder in der Slowakei oder so.
Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Bayern die Niedersachsen angreifen.
Genau.
Egal. So. Jetzt haben wir so dieses Europäische Parlament. So, wir gehen jetzt mal durch die Geschichte durch und dann haben wir die Osterweiterung, die EU wird immer größer.
Genau, und das Parlament wird eben auch immer größer. Also man sieht, bis 1994 gab es halt 6 bis 81 Sitze pro Land. Man hatte also am Ende 518 insgesamt und dann kam ja die deutsche Wiedervereinigung. Dann hieß es, jetzt gibt es plötzlich nicht mehr vier gleich große, größte Staaten, sondern es gibt so einen, der noch größer ist. Und man hat Deutschland dann noch sozusagen weitere Sitze gegeben, 99 insgesamt, das war dann das Maximum. Bei der Wahl 94 hat man also gesagt 6 bis 99 Sitze und insgesamt wuchs es immer weiter an. Dann kamen ja noch Österreich, Finnland und Schweden dazu. Das ist tatsächlich eine Folge des Endes des Kalten Krieges, weil das ja die sogenannten neutralen Staaten waren, wo es immer hieß, ja, die EU, das ist ja eigentlich egal, ob man EU-Mitglied ist oder nicht, weil es ja um militärische Neutralität ging. Aber das wurde dann nochmal gemacht. Übrigens Norwegen, damals im zweiten Versuch, die waren ja eigentlich schon für 1973 vorgesehen als Mitglieder, damals abgelehnt durch Referendum und 1994 dann eben auch abgelehnt auf den letzten Metern.
Warum das heißt, eigentlich? Norwegen,
wahrscheinlich, also Norwegen ist ja einfach vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf einfach weit über quasi dem Rest der Welt, kann man sagen, bis heute. Und ich glaube, da waren einfach diese typischen Ängste. Ja, wir müssen jetzt was bezahlen an die anderen, was netto ja auch stimmt, aber dass man auch als Nettozahler Vorteile hat, liegt auch auf der Hand. Das heißt aber, Norwegen hat es ja seither auch nie wieder probiert.
Ja, aber Norwegen ist ja im Prinzip, wie nennt sich das, privilegierte Partnerschaft, was in der Türkei damals
angeboten. Naja, sie sind zum Beispiel im Schengener Abkommen, weil es die sogenannte Nordische Passunion gibt zwischen allen skandinavischen Ländern, da ist dann noch Island dabei. Diese zwei Staaten sind ja eben nicht EU-Mitglied, aber sie mussten, weil es eben vorher schon existierte, sie mussten dann mit ins Schengener Abkommen eingemeindet werden. Ähnlich wie die Schweiz und Liechtenstein auch.
Ja, aber auch so ist ja im Prinzip, Norwegen ist ja im Prinzip ideell Mitglied der
Europäischen Union. Es nennt sich Europäischer Wirtschaftsraum. Das sind so diese Satelliten. Also, und das Dumme ist, die müssen quasi alle Regelungen übernehmen aus der EU, haben aber keine Stimme im Rat.
Ja, selbst schuld.
Das ist auch nicht so schlau, ja.
Genau. So. Okay, also wir haben jetzt dieses Europäische Parlament.
Wurde immer größer, genau. Und der Rekord wurde tatsächlich erreicht, 788 Sitze. Da muss so ein Bundestag lange für stricken. So. Nach der Osterweiterung, das war allerdings nur für 2 Monate, also es war ja die Osterweiterung am 1. Mai 2004, bewusst ganz kurz vor der folgenden Europawahl, haben gesagt, ja, die wollen wir jetzt noch da mit reinholen in die Wahl.
Genau.
Und es gab dann Übergangsdelegierte quasi aus diesen 10 Beitrittsländern und das wurde aber dann, die Zahl der Mitglieder wurde dann drastisch reduziert auf 732. Aber das war tatsächlich der erste Moment, in dem das Europäische Parlament den Bundestag und auch die anderen großen europäischen Parlamente wie in Frankreich oder Großbritannien überholt hat.
Jetzt aber nicht mehr.
Beziehungsweise bis 2020, bis zum Brexit, war tatsächlich das Europäische Parlament größer als der Bundestag, dann wieder ein bisschen kleiner und ab 2025 wird es ja größer sein, weil der Bundestag ja durch die Wahlrechtsreform dann auf jeden Fall begrenzt ist. Also genau. Es wird das größte Parlament der Welt sein quasi, das größte demokratische Parlament.
Genau, jetzt reden wir ganz kurz über den Sinn. Also wir haben jetzt die 3 großen Institutionen in Europa. Wir haben die Europäische Kommission, was quasi sowas ist wie die Bundesregierung. Dann haben wir den Europäischen Rat, was sehr weit entfernt dem Bundesrat ähnelt. Und dann haben wir den Bundestag quasi, das ist das Europäische Parlament. Und das wählen wir jetzt am 9. Juni.
So, das machen wir jetzt, genau. Jetzt noch mal die Frage, ganz kurz, wie die Sitzzahlen sind. Also es gibt, wir haben gesagt, Deutschland hat inzwischen 96, also das wurde dann ein bisschen verringert, die Spanne. Zwischenzeitlich gab es auch mal, dass Luxemburg und Malta nur 5 Sitze hatten nach der Osterweiterung. Das hatten wir jetzt auch wieder. Also die rechtliche erlaubte Zahl ist zwischen 6 und 96. Das kann man ja jetzt mal nachrechnen, dass Malta nicht unbedingt... Also quasi, wenn Deutschland 96 Sitze hat, wie viel müsste dann Malta haben? Und das ist tatsächlich 1. Ein Sitz hätte Malta dann. Da hat man gesagt, das kann man ja nicht demokratisch wählen. Das wäre ein einziger Wahlkreis mit einer Stimme, mit einem Sitz. Deswegen also letztlich muss man sagen, die Stimme in Malta hat ungefähr 10-mal mehr Gewicht, also wäre sogar unter 1 gewesen. Wenn man jetzt umgekehrt sagen würde, wir stocken in Deutschland alles auf, dann hätte das gesamte Europäische Parlament 5.138 Sitze. Das ist ja auch nicht gewollt.
Also das würde dann bedeuten, dass du im Prinzip zwischen Straßburg und Brüssel nicht mehr hin und her reisen müsstest, weil das gesamte Parlamentsgebäude sowieso von Straßburg bis Brüssel reichen würde.
So, also das ist der Kompromiss. Man sagt, die großen Länder müssen natürlich mehr zu sagen haben, aber die kleinen Länder müssen auch da sein und sie müssen auch intern das pluralistisch wählen können. Man hat sich da auf ein schönes Wort geeinigt, die sogenannte degressive Proportionalität.
Lustig. Das ist Brüssel, wa?
Ja, und das heißt, also wenn man jetzt zwei Staaten beliebig nimmt, der eine ist größer als der andere, dann darf der größere darf mehr Sitze haben, aber der kleinere muss sozusagen mehr Sitze pro Kopf haben als der größere. Das ist die degressive Proportionalität, diese zwei Bedingungen.
Ja, die Frage ist ja, also das Ziel, ich sehe das ja immer so ein bisschen vor Augen, das Ziel ist ja schon sozusagen, also die EU ist ja eine sogenannte supranationale Organisation, das ist ja einzigartig auf der Welt, das gibt es ja so, gab es vorher nie. Ja, vielleicht kann man es so ein bisschen mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation vergleichen, aber auch da ist ja, also es hing, aber so gibt es das nur, also dass Nationalstaaten sozusagen Kompetenzen an eine übergeordnete Institution abgeben.
Doch, aber Heiliges Römisch, da war quasi die EVP, waren die Habsburger von damals oder umgekehrt, weil immer, wir wählen zwar und Kaiser und König und so weiter und am Ende gewinnen immer die einen. Also es gibt ja seit 2004 ist ja die EVP immer Kommissionspräsident gewesen.
Ja, weil es egal ist. Weil es den meisten Leuten scheißegal ist, wer in Brüssel. Also das ändert sich langsam und wir können ja vielleicht auch nochmal kurz über Flinten-Uschi oder Mörser-Ursel oder ich hoffe, das ist von dir, über die Wummen-Wummen reden.
Ja, ich glaube, das ist von mir.
Ja, das fand ich sehr lustig. Aber muss man natürlich dreimal hinhören, bis man den Gag versteht.
Ja.
So, darum ist es egal. Europa ist nach wie vor egal. Das Einzige, was die Leute mit Europa verbinden, ist die Bananenkrümmungsverordnung und die Gurkenkrümmungsverordnung bis 2002. Da ist ja der erste einschneidende Moment überhaupt passiert, nämlich die Europäische Währungsunion. Mhm. Wo ja auch nicht alle, also es sind ja nicht alle, die in der EU sind, haben den Euro. Und ich glaube, es gab sogar mal eine Zeit, dass welche den Euro hatten, die gar nicht in der EU waren. Oder gab es das nie?
Doch, das gibt's. Die sind dann aber, haben ja dann kein Stimmrecht zum Beispiel in der Europäischen Zentralbank. Das ist ja auch ein kompliziertes Konstrukt, weil jetzt ja über 20 Staaten den Euro haben. Gibt es diesen Zentralbankrat nicht, dass der aus diesen 20 Gouverneuren besteht, sondern das wird dann manche Staat, also man wechselt sich ab mit dem Stimmrecht. So. Aber wenn jetzt zum Beispiel Montenegro hat den Euro als Währung.
Ist aber kein EU-Mitglied.
Genau, die haben den damals einfach, also das war mehr oder weniger. Also wenn ich jetzt einen Staat irgendwo aufmache, ja.
Genau. Und das passiert ja im ehemaligen Jugoslawien häufiger. Also ich vermute, dass sich Montenegro auch nochmal teilen werden.
So, und dann kann man einfach sagen, so, wir machen jetzt entweder machen wir uns die Mühe, wir designen Banknoten und Münzen, prägen die, oder wir sagen, Mensch, wir haben hier doch noch ein paar Safes voller Bargeld, wo immer das herkommt, was auch immer, und wir teilen das jetzt aus. Wir hängen uns quasi an eine starke Zentralbank dran. Da kann also die EZB kann ja nichts dagegen machen, dass ein anderes Land mit der Währung zahlt. Und das Land ist eben so klein und unwichtig, dass es jetzt auch die Stabilität nicht groß in Frage stellt. Und aus dem Grund ist das gewesen eben in Montenegro. Es gibt in Bosnien-Herzegowina die sogenannte konvertible Mark. Die heißt tatsächlich so, weil sie damals in den 90er Jahren auf die D-Mark, also 1:1, angehängt wurde. Es gibt zwar eigene Münzen, aber also es gibt keinen Wechselkurs, oder es gibt einen festen Wechselkurs, und es sind 51 Cent, so wie damals auch 51 Cent eine deutsche Mark war. Dann gibt es noch ein paar andere Länder, Kosovo zum Beispiel, und ich glaube Rumänien hat auch seine Währung vor Jahren schon an die damals deutsche Mark angekoppelt. Und also das heißt, wenn Rumänien dem Euro beitritt, dann muss man sich auch keine Gedanken um den Wechselkurs machen.
Okay. Ja. Genau, aber das hat jetzt wenig mit der Europawahl zu tun. So, genau. Jetzt wird es aber wichtig und es gehen immer mehr Menschen. Und ich sage mal jetzt gerade, die letzte Europawahl war ja nicht ganz unspannend. Kann ich das nochmal aufdröseln, aber auf jeden Fall stellten die Parteien erstmals bewusst Spitzenkandidaten auf. Manfred Weber von der CSU.
Nee, stopp. 2014 wurde das System ja entwickelt von Juncker und Schulz.
Ja, gut, aber es spielte eine Rolle. Also jetzt spielte ja jetzt wirklich eine Rolle bei dieser Europawahl.
also eine negative, beziehungsweise eine erfolglose Rolle.
Es spielte eine Rolle. Ja. Es war das erste Mal, weil es war scheißegal. Und wenn die einen Sack Reis zum Spitzenkandidaten gemacht hätten, es war vor der letzten Europawahl völlig egal. Aber dann hat Manfred Weber von der CSU, war damit gesetzter Kommissionspräsident. Das darf man ja nicht vergessen. Also wir wussten alle, Timmermans hat keine Chance. Und ich glaube, die Liberalen haben auch noch einen Spitzenkandidaten aufgestellt, oder?
Eigentlich haben alle Parteien, Parteifamilien, genau, das war damals diese Wettbewerbskommissarin Vestager aus Dänemark.
Genau, so, und dann war die Wahl und die EVP hat, wie erwartet, den größten, also die größte Fraktion im Europäischen Parlament gestellt und Manfred Weber wurde aber nicht Kommissionspräsident. Wie geht denn das? Stell dir mal vor, in Deutschland tritt, sagen wir mal, die Partei, weiß ich nicht, die Union, sagen wir jetzt mal, tritt mit Friedrich Merz als Spitzenkandidaten an. Und
jetzt
dann
nur
ist
mal
Wahl,
so, das ist vollkommen absurd,
Beispiel,
aber wir denken uns jetzt dieses Beispiel aus.
Denken wir uns das mal als Beispiel aus, so. Und tritt an und dann wird das so und es kommt dann zu, sagen wir mal, einer schwarz-grünen Koalition. Das reicht dann mehrheitlich irgendwie. Weil die AfD gerade ein Skandal hat. Ist ja unvorstellbar, dass ein Skandal bei der AfD passiert oder so. Aber so. Und dann passiert Folgendes. Markus Söder wird Bundeskanzler. Wie geht das?
Weil der Bundesrat sagt, schön und gut, ihr habt zwar, du warst zwar Spitzenkandidat von der stärksten Partei, aber wir wollen es einfach nicht. Jetzt wird Markus Söder aus derselben Parteienfamilie, aber jemand anders.
Genau, so genau. Das hat ja die Merkel damals noch irgendwie ausgekugelt. Ne?
Na, vor allem Macron. Also Merkel hat Weber nicht gestützt und Macron wollte ihn auf keinen Fall. So war, glaube ich, die Erzählung. Und dann Ursel aus dem Eis kam dann, Ursel wurde dann aus dem Ei gezaubert. Und,
so, und sie tritt jetzt an und wird damit wahrscheinlich, wenn das alles gut geht, und sie ist ja, man muss ja wirklich, also du kannst ja über Uschi sagen, was du willst, ja. Und es geht ja auch nicht um persönliche Präferenzen und aber sie ist zumindest, also Juncker war ja schon ein Präsident, ein Kommissionspräsident, wo ich so dachte, ja, der ist ab und zu mal zumindest im Fernsehen zu sehen. Aber gerade Uschi hat sich ja durchaus profiliert. Also damit das Amt der Kommissionspräsidentin sichtbar gemacht.
Ja gut, es gab ja dann vor allem also die Corona-Krise und dann gab es den Russland-Krieg. Also da hatte sie natürlich auch viel, viel Screentime für einfach aufgrund dieser schlimmen Krisen.
Genau. Aber wir sind ja hier auch im Podcast mit Augenzwinkern. So. Und du hast ja immer auch so, reden wir jetzt mal über die Wahl an sich und über, du hast ja so.
Genau, aber ich wollte noch sagen, tatsächlich, also das lustige Wort Spitzenkandidat ist ja, also ist ja eins der Wörter, die in allen Sprachen inzwischen verwendet werden. Le Spitzenkandidat.
Ach.
Also in gerade in der Medien, in der Medienberichterstattung in den anderen EU-Ländern es ist natürlich nicht so, dass die meisten Spitzenkandidaten sind ja, naja, aus Deutschland eben Ursula von der Leyen für die EVP, dann für die Grünen Thierry Reintke von den deutschen Grünen, dann der Luxemburger mit dem schönen Durchschnittsnamen Nicolas Schmidt für die SPE, dann aus Italien ein Liberaler. Das heißt, wenn man jetzt aus einem Land kommt, wo keiner dieser Leute herkommt, dann ist einem das auch mehr oder weniger scheißegal. Genau, von den Linken tritt noch ein österreichischer Kommunist an. Von den Rechten gibt es tatsächlich keine Spitzenkandidaten, weil sie sich nicht einigen können.
Genau.
Und deswegen, aber tatsächlich, also dieses Prinzip, was ja 2014 deswegen geklappt hat, das kann man jetzt nochmal erwähnen. Also wenn sich die Partei, wenn das Parlament in der Mehrheit dafür gewesen wäre, diesen Manfred Weber zu wählen oder zumindest alle anderen nicht zu wählen. Ja, denn es ist ja so, die Kommissionspräsidentin wird vom Rat offiziell nominiert, dann muss sie im Parlament den Auftrag kriegen und dann muss sie die Kommission zusammensammeln und dann wird sie erst bestätigt. Das heißt, sie wird eigentlich dreimal gewählt sogar, einmal im Rat und zweimal im Parlament. Wenn es das Parlament sagt, du Rat, wir lassen uns hier nicht auch verarschen, wir bestimmen hier den einen, weil die Wähler das so wollten. Und das war eben 2014 so. Da waren noch EVP und SPE, beide Fraktionen zusammen, stark genug, um zu sagen, das ist jetzt unser, weil zwischen Schulz, also Schulz hat ja dann als Verlierer, der hat dann den Chefsessel im Europaparlament bekommen, also das ist auch eine Ausnahme, dass der zwei Amtszeiten hatte, einfach aus Dankbarkeit, dass er den Juncker quasi unterstützt hat. Und dieses Duo letztlich hat bewirkt, dass es dieses Spitzenkandidatenprinzip damals erfolgreich war. Und das hatte Weber eben nicht, weil damals die Mehrheit von EVP und Sozialdemokraten verschwunden war, dann musste man noch die Liberalen mit reinnehmen und dann ließen die sich gegeneinander ausspielen von Macron und Co. Also so war das.
Gut, okay, so, aber jetzt kommen wir
mal zu dir. Aber wir machen jetzt hier einen kleinen Break, denn wir sind schon weit über, wir sind bei 40 Minuten.
Genau.
Und ein Cliffhanger und morgen geht's weiter.
Gut, alles klar, bis dann.
Bis dann, tschüss.